Wie dieser Mann in diesem Sketch nach seinem Glück sucht, sucht eigentlich jeder Mensch nach Glück. Jeder von uns möchte doch glücklich sein. Niemand würde sagen, ah, das ist mir egal, ob ich glücklich bin oder nicht. Vielleicht höchstens, wenn sie glauben, im Unglück ihr Glück zu finden. Aber es ist ein ganz natürliches Suchen des Menschen, wir wollen glücklich sein. Und tatsächlich sind immerhin 29% der Menschen in der Schweiz mit ihrem Leben rundum zufrieden. Und bei dieser Studie wird dann kommentiert, das ist nahe bei Glückzufriedenheit. Denn Zufriedenheit und Wohlbefinden sind zwei wichtige Faktoren für Lebensglück. Viele versuchen dem Glück auch etwas nachzuhelfen mit so Glücksbringern. Da macht man ein Hufeisen an das Auto vorne, an den Kühler, wobei es ist heute auch ein bisschen nicht mehr so populär. Oder man verstaut in seinem Portemonnaie einen Glücksrappen. Oder hängt irgendwo im Zimmer oder im Wohnzimmer irgendetwas auf, wo man denkt, das könnte mir Glück bringen. Oder als ich dieses einmal hatte, hatte ich Glück gehabt, jetzt behalte ich das, vielleicht bringt mir das wieder Glück. Jeder wird glücklich sein. Das ist auch ganz normal und ganz selbstverständlich. Und auch das Streben nach persönlichem Glück ist von Natur aus nicht einfach egozentrisch. Wir können uns glücklich schätzen, wenn wir mit vielen Glück von vielen glücklichen Menschen umgeben sind. Denn Umfragen haben gezeigt, dass gerade unglückliche Menschen dazu neigen, extrem selbstbezogen zu sein, sich abzukapseln, vor sich hinzublüten und sogar feindselig zu agieren. Hingegen hat man festgestellt, dass glückliche Menschen tendenziell aufgeschlossener, flexibler, kreativer und fähiger dazu sind, Frustrationen zu überwinden. Und das Wichtigste, glückliche Menschen sind meistens liebevoller und versöhnlicher als unglückliche Menschen. Also können wir uns glücklich schätzen, wenn wir von glücklichen Menschen umgeben sind. Don't worry, be glücklich. Schneller gesagt als getan. So hat Facts behauptet in einem Artikel, den sie über das Glück veröffentlichten. Alle geben sich Mühe, happy zu sein. Kaum jemand ist glücklich. Offenbar gibt es da gewisse Schwierigkeiten. Offenbar tun wir uns schwer. Und es ist gar nicht so einfach zu erklären, was Glück überhaupt ist. Irgendwie verstehen wir alle das Wort. Irgendwie möchten wir alle glücklich sein, aber wenn ich mal fragen würde, ja, wie würdest du dann das Glück beschreiben, dann kommen die Leute in Schwierigkeiten. Es gibt keine offizielle Definition über das Glück und alle Artikel, die man über das Glück liest, die fangen damit an zu sagen, ja, eigentlich können wir gar nicht so richtig sagen, was Glück ist. Wir können das gar nicht so wirklich definieren. Und die deutsche Sprache hilft uns natürlich auch nicht in dieser Beziehung, weil der Begriff Glück etwas ungenau ist. Das Französische unterscheidet zwischen Chance und Bonheur und das Englische unter Luck and Happiness. Und wir im Deutschen, wir werfen einfach alles in diesen Begriff Glück, ob das ein zufälliges Glück ist, ein Lottogewinn oder ob ich glücklich bin fürs ganze Leben. Glück haben ist eben nicht dasselbe wie glücklich sein. Der Schriftsteller Freiherr Franz von Dingelstädt fasste sein Leben auf seinem Grabstein folgendermaßen zusammen. Es steht dort, er hat im Leben viel Glück gehabt und ist doch niemals glücklich gewesen. Interessant. Man kann also Glück im Leben haben und trotzdem unglücklich sein. Es gibt viele Menschen, bei denen wir sofort sagen würden, sie hätten Glück gehabt. Zum Beispiel Elvis Presley. Wenn wir jetzt nicht sehen, wie sein Leben ein Ende genommen hat, so würden wir auf Anhieb sagen, ja, dieser Mensch hat Glück gehabt. Der hat es geschafft. Der war erfolgreich. Er war verehrt von vielen Menschen. Der Mann hat wirklich Glück gehabt, aber war er glücklich? Das Ende, wie er starb, spricht eine andere Sprache. Damit wir dem Glück etwas auf den Grund gehen können, möchte ich das Glück in drei Kategorien aufteilen. Zum einen machen wir uns Gedanken über das punktuelle Glück. Und dann gehen wir etwas weit zum dauerhaften Glück. Und dann kommen wir dann noch zum ewigen Glück. Beginnen wir mal mit dem punktuellen Glück. Das ist das Glück, das uns so einfach begegnet. Sozusagen glückliche Momente im Leben. Wie hier da auf dieser verrückten Bahn, wo man Adrenalinschübe bekommt und sich einfach mal fröhlich und glücklich fühlt. Einfach mal sich vergessen kann. Oder wenn man eine schwierige Prüfung bestanden hat und man vielleicht sagt, ah, vielleicht habe ich es gar nicht geschafft und dann habe ich es doch geschafft und noch besser als ich erwartet habe. Oder wie dieser Mann hier im Sketch, der geschäftlich erfolgreich war, sieht, was er gemacht hat in dem Moment, dann geht sein Glückspegel auf Hochtouren. Oder auch ein Sechser im Lotto könnte doch auch zum Glücksgefühl verhelfen. Oder ich habe den Partner fürs Leben gefunden. Was das für Glück hervortreibt, das ist phänomenal. Man schwebt dann so auf Wolke 7. Und die Bibel fordert uns eigentlich auf, dieses Glück, das uns begegnet im Leben, dieses Glück zu packen. Nicht einfach so das hingehen lassen, sondern das auszukosten. Und so steht schon im Alten Testament, freue dich, junger Mensch, sei glücklich, solange du noch jung bist. Was dir Spaß macht, wozu deine Augen dich locken. Das sollen wir tun. Dann heißt es weiter, halte dir den Ärger von der Seele und die Krankheit vom Leib, Jugend und dunkles Haar vergehen schnell. Das heißt, es kommen schnell die Tage, die nicht mehr so schön und so unbeschwert sein werden, wie die Jugend, und das können alle bezeugen, die etwas älter werden. Nur eines soll dieser junge Mensch bei seinem Glück nicht vergessen, dass er schlussendlich Gott gegenüber verantwortlich ist, das heißt, mit auch, dass er das Glück nicht so auskostet, dass er auch andere zu Schaden bringt. Bei diesem punktuellen Glück haben Forscher eine ganz interessante Entdeckung gemacht. Wissenschaftler, die Gewinner der staatlichen Lotterie in Illinois und Großbritannien untersuchten und befragten, fanden heraus, dass das anfängliche Hoch des Glücks sich allmählich wieder verlor und dass die Gewinner zu ihrem üblichen Maß an Glück zurückkehrten. Eine andere Studie hat gezeigt, dass jene, die von katastrophalen Krankheiten wie Krebs, Blindheit und Lähmung erreicht wurden, nach einer Periode der Anpassung wieder ihr normales oder fast auf die normale Ebene der Zufriedenheit zurückführen. Eine Gehaltserhöhung, ein neues Auto, eine Anerkennung durch Kollegen, das kann die Stimmung vielleicht für einen Moment heben, aber wir werden wieder zurückfallen in unser gewöhnliches Maß von Glück, das wir haben. In unserem gewöhnlichen Maß an Glücksempfinden, an Glücklichsein in unserem Leben. Wenn wir also dazu neigen, wieder zu unserem Grundpegel des Glücks zurückzukehren, ganz gleich, wie unsere äußeren Bedingungen des Lebens sind, was bestimmt dann diesen Grundpegel? Und was viel wichtiger ist, kann er modifiziert? Kann er auf ein höheres Niveau gebracht werden? Können wir unseren Glückspegel erhöhen, den fundamentalen? So kommen wir in unsere zweite Kategorie, Kategorie des dauerhaften Glücks. Jeder Mensch hat also eine Art Glückspegel in sich. Wir sprechen dann auch von naturell. Es gibt ausgesprochene Fröhlichnaturen. Die strahlen immer da und immer rein. Sie sind immer glücklich. Sie sind immer zufrieden. Wenn man mit denen zusammen ist, nichts kann die irgendwie groß aus der Bahn werfen. Und wenn, dann sind sie gleich wieder auf ihrem hohen Niveau des Glücks. Sie lassen sich von nichts wirklich niederdrücken. Sie fangen sich schnell wieder auf. Und wenn sie zu den Menschen gehören, dann können Sie sich A einmal glücklich schätzen und B, die drei Tipps, die ich jetzt an Ihnen geben werde, brauchen Sie nicht. Können Sie also mal Pause machen zwischendurch. Dann gibt es die anderen, das Gängigste, das sind so die Schwermütigen, die vom Grundtendenz eher dazu neigen, einen tiefen Level des Glücks zu haben, eher schwere Nöte sind im Leben und irgendwie nicht so recht wissen, wie sie glücklich werden können. Sogar punktuelles Glück mag bei ihnen nicht so hoch ausschlagen. Nun möchte ich Ihnen drei Tipps geben, wie Sie den persönlichen Glückspegel heben können. Deshalb habe ich auch hier dieses Segelboot abgebildet. Das soll uns zeigen, dass es uns doch möglich ist, die Segel richtig zu stellen. Dass wir etwas dazu tun können, dass unser dauerhaftes Glück, unser Glückspegel ein bisschen erhöht wird. Also der erste Tipp, zügle deine Gedanken. Es gab eine Werbekampagne, ich weiß nicht, vor ein, zwei Jahren. Da hieß es, der Aufschwung beginnt im Kopf. Also mit unseren Gedanken beginnt der Aufschwung. Damit wollte man die Wirtschaft ankurbeln und die Wirtschaft der Schweiz fördern. Aber nicht nur der Aufschwung beginnt im Kopf, auch der Abschwung beginnt im Kopf. Auch der findet mal zuerst in unseren Gedanken statt und das möchte ich Ihnen mit einer kleinen Geschichte erklären. Ein Mann, der möchte gern bei seinem Nachbarn einen Hammer ausleihen. Er hat gar keinen gefunden, weiß ich. Und dann denkt er darüber nach und dann beginnen ihn so Zweifel zu plagen. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Was tue ich da? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Hat er etwas gegen mich? Ich habe mir gar nichts getan. Was hat er denn gegen mich? Und so weiter und so fort. Schließlich macht er sich auf, stürmt zur Tür des Nachbars, klingelt dort und bevor der Nachbar überhaupt guten Tag sagen kann, sagt dieser Mann, behalten Sie doch Ihren Hammer selber, Sie Rüppel. Ja. Das sind die Gedanken und Fantasien, die unser Leben kaputt machen. Wir meinen oft zu wissen, was in den anderen vorgeht, und zu oft meinen wir, dass wir für die anderen denken müssen. Dieser Mann hätte sich nicht so viele Gedanken machen müssen. Er hätte einfach zum Nachbarn gehen können und fragen, Nachbar, ich finde meinen Hammer nicht, dürfte ich meinen Hammer bei Ihnen ausleihen. Wenn dann der Nachbar gesagt hätte, diesen Hammer gebe ich Ihnen keinesfalls, dann hätte er immer noch Zeit gehabt, um sich zu retten. Dann wäre es noch früh genug gewesen. Solche Gedanken können uns über Wochen und manchmal über Jahre blockieren. Und können unser Glück im Leben völlig niederdrücken, weil wir gefangen sind in diesen negativen Gedanken, in Fantasien und Einbildung. Ich kann jahrelang denken, mein Nachbar hat etwas gegen mich. Dabei nimmt er mich vielleicht gar nicht wahr. Hat überhaupt nichts gegen mich, der wäre vielleicht ganz verblüfft, dass ich mir überhaupt so etwas ausdenke. Der zweite Tipp, vergleiche richtig. Wir neigen sehr zum Vergleichen und deshalb möchte ich Ihnen auch nicht empfehlen, nicht zu vergleichen, das schaffen Sie gar nicht. Ja. Wir vergleichen, das gehört zu unserem Leben. Aber wenn wir vergleichen, sollen wir richtig vergleichen. In einer Studie wurden Frauen Bilder von extrem harten Lebensbedingungen um die Jahrhundertwende gezeigt. Und nach diesen Übungen wurden die Frauen aufgefordert, die Qualität ihres eigenen Lebens einzuschätzen. Und das führte zu einem sehr gehobenen Gefühl der Zufriedenheit, das sie haben mit ihrem Leben. In einem anderen Experiment hat man Folgendes gemacht, man hat Versuchspersonen gebeten, diesen Satz zu formulieren, zu vollständigen: Ich bin froh, dass ich nicht eine oder einer bin. Also ich, dann hätte ich vielleicht: Ich bin froh, dass ich kein Bettler bin. Ich bin froh, dass ich nicht mehr in der Schule bin und Prüfungen schreiben muss. Ich bin froh, dass ich eine eigene Wohnung habe. Und nachdem diese Leute das formulierten, befragte man sie über den Zustand ihres Glücks, ihrer Zufriedenheit. Und dann waren diese Leute sehr zufrieden mit ihrem Leben. Dann haben wir das umgekehrt. Ich habe gesagt: So, jetzt vervollständigen Sie mal den Satz. Ich wünschte, ich wäre ein. Also, ich wünschte, ich wäre ein Millionär. Bin zwar kein Redner. Ich wünschte, ich hätte eine Villa mit einem Diener. Ich wünschte, ich wäre Direktor meiner Firma. Am besten gehört sie mir dann gleich noch. Ich wünschte vielleicht, ich hätte eine bessere Frau. Oder eine schönere. Oder wie auch immer. Haben Sie diese Sätze vollständig? Und dann hat man sie befragt über das Gefühl der Zufriedenheit, wie sie glücklich sind in ihrem Leben, und das war im Kern. Sie waren unglücklich. Diese Untersuchung zeigt, dass der Grad der Zufriedenheit und des Glücks in unserem Leben einfach dadurch angehoben werden kann, dass wir die richtige Sichtweise im Leben haben. Dass wir uns mit den richtigen Dingen vergleichen. Und wenn wir unser Glück heben möchten, dann müssen wir uns eben mit den Dingen vergleichen, die nicht besser sind als wir. Sondern müssen wir uns mit den Dingen vergleichen, wo wir es besser haben. Sie können das anders machen. Das wäre nur ein Tipp. Aber Sie werden nicht glücklich sein. Sie werden nicht glücklich sein, wenn Sie ein Leben lang sich an Stars orientieren. Ich denke, mein Leben wäre erst vollkommen, wenn ich so leben könnte wie ein Star, wenn alle mich bewundern. Sie werden nie glücklich werden, außer Sie werden ein Star. Aber auch dann haben Sie noch nicht die Garantie, glücklich zu sein, weil dann gibt es über Ihnen nochmal einen Star. Der ist noch berühmter. Und an den kommen Sie dann als Schweizer eh nicht mehr ran. Müssen Sie Amerikaner sein. Das geht einfach nicht. In der Bibel steht: Gib dich zufrieden mit dem, was du hast, und verlange nicht nach allen möglichen anderen Dingen, denn das ist sinnlos und jagt, eine Jagd nach Wind. Es bringt nichts. Also, wenn Sie das Vergleichen nicht lassen können, und das können Sie ja nicht, dann sollten wir uns mit denen vergleichen, die es schlechter haben als wir. Das kann helfen, mit dem, was wir haben, wieder zufrieden und glücklich zu sein. Als Mann erlaube ich es mir, wieder ein Auto, zum Beispiel des Autos zu nehmen. Wenn ich mein Auto, das ich habe, vergleiche mit einem Auto der höheren Klasse, dann werde ich unzufrieden über mein Auto. Wenn ich mein Auto vergleiche mit einem Auto der tieferen Klasse, das keine Klimaanlage hat, dann bin ich wieder glücklich und denke: Ich habe eine Klimaanlage. Super Auto. Es hängt davon ab, wo wir uns orientieren, wohin wir unseren Blick richten. Und als dritter Tipp: Schätze deine Beziehung. Seit Jahren erforschen Psychologen die Frage, was es für das längerfristige, beständige Glück eines Menschen braucht. So unterschiedlich die Ergebnisse sind, es gibt einen Faktor, den europäischen und amerikanischen Studien übereinstimmend als glücksfördernd auftaucht. Das ist: Glück wird stark von Menschen bestimmt, die einem nahe sind. Das ist eine interessante Entdeckung. Glück wird stark von den Menschen bestimmt, die einem nahe sind. Glück hat also sehr viel mit Beziehungen zu tun. So ist es wichtig, dass wir unsere Beziehungen pflegen und schätzen. Ist gerade wichtig in einer Gesellschaft, die die Individualität des Menschen so stark propagiert, dass die Unabhängigkeit des Einzelnen fast das höchste Gut ist. Ist es gut, wenn wir wieder einmal hören, dass die Beziehungen etwas vom Entscheidendsten ist über unser Wohlbefinden, über das Glückbefinden im Leben. Wir können nicht alle Beziehungen einfach abschotten und alles tun, wir brauchen niemanden. Und dann stehen wir da und dann sind wir eben allein. Und allein ist man nicht glücklich, so sind wir nicht geschaffen. Und im Alten Testament heißt es, ein einzelner Mensch kann leicht überwältigt werden, aber zwei wehren den Überfall ab, noch besser sind drei. Es heißt ja, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Alles, was man noch an guten Tipps weitergeben könnte, was das dauerhafte Glück im Leben steigert, und da gäbe es noch viele, ich musste mich beschränken, ich hätte Ihnen vermutlich noch etwa 5 bis 10 Tipps dazu. Aber die lasse ich jetzt mal. Es gibt ja auch Literatur darüber, können sich selber schlau machen. Man kann dieses Glück, dieses Grundempfinden, kann man bis zu einem gewissen Grad wirklich daran arbeiten, bestimmt man auch ein bisschen selber. Also gäbe es noch einiges zu sagen, aber all das, was wir tun, all das, was wir uns anstrengen, findet mit der Beendigung unseres Lebens ein Ende. Diesem Glück, sei es punktuell, sei es dauerhaftes Glück, fehlt die höhere Dimension. Glücklicherweise gibt es ein ewiges Glück. Ewiges Glück, wie es das Wort auch sagt, hat mit der Ewigkeit zu tun. Mit dem Leben nach dem Tod. Die Bibel geht unmissverständlich davon aus, dass jenseits des Todes, dass es da Leben gibt. Dass es nicht einfach, ich sterbe, dann ist es fertig. Übrigens, mittlerweile hat sich ja auch die Geistesgeschichte etwas gewandelt oder entwickelt. Und nicht nur Christen sind die, die das glauben, sondern viele andere Menschen sind mittlerweile auch zu dieser Überzeugung gekommen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Leben mit dem Sterben nicht abgeschlossen ist, sehr, sehr hoch ist. Die Bibel geht ganz selbstverständlich und unmissverständlich davon aus, dass es nach dem Tod ein Leben gibt. Und Gott ist es nun ein Anliegen, dass wir jenseits des Todes auch glücklich sind. Im Buch der Offenbarung, das ist das letzte Buch der Bibel, heißt es, glücklich wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Das Hochzeitsmahl des Lammes ist ein Bild für den Himmel. Das Lamm ist eine bildliche Bezeichnung von Jesus Christus, der ja bezeichnet wird in der Bibel, das Lamm, das am Kreuz hingerichtet wurde für uns. Und glücklich wer zu diesem Hochzeitsfest eingeladen ist. Glücklich könnte man auch sagen, wer im Himmel willkommen ist. Und eingeladen sind alle Menschen, die Gott vertrauen. Im Alten Testament steht schon, wer Gott vertraut, findet bleibendes Glück. Und das bleibende Glück beginnt natürlich nicht erst nach dem Tod. Nach dem Motto hier, total unglücklich. Und dann im Himmel, überglücklich. Das ist nicht Evangelium. Es beginnt dieses Glück, hat Auswirkungen in unseren Alltag hinein. Es beginnt mit dem Augenblick, an dem Menschen in Beziehung zu Gott treten. Und dass wir mit Gott eine persönliche Beziehung eingehen können, ist eigentlich nicht so selbstverständlich. Denn es gibt da große Hindernisse. Die Bibel nennt das Sünde. Sünde ist das Problem, dass wir nicht mehr in Verbindung mit Gott leben. Im Alten Testament steht, wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Jeder sucht sich sein eigenes Glück. Jeder lebt nach seiner eigenen Philosophie. Jeder erklärt sich das Leben selber, aber keiner fragt danach, wie Gott sich das Leben gedacht hat, das Leben geschaffen hat. Das ist Wie wenn ich mit der Kaffeemaschine, die kaputt ist, zum Bäcker gehen würde und sagen, er soll mir die flicken. So leben wir Menschen. Wir suchen die Lösungen und Antwort und wir sind wie verirrte Schafe, so sieht uns Gott, wie verirrt im Leben. Wir haben keine Orientierung, weil wir nicht dort andocken, wo die Quelle des Lebens eigentlich wirklich ist. Das ist das Hindernis. Das ist eigentlich das, was die Bibel mit Sünde meint. Nun geschah das Unvorstellbare. Gott hat selber eine Lösung gesucht für unsere Schuld, für unsere Sünde, die wir zu tragen haben und die wir zu verantworten haben. Denn in den Augen Gottes ist das Leben, das gottlose Leben, das von Gott gelöste Leben, das nicht nach Gott fragt, Sünde, wird bestraft. Aber jetzt hat Gott etwas fast Unvorstellbares gemacht, und das heißt gerade im selben Abschnitt, in ihm, Jesus aber, hat Gott unsere ganze Schuld aufgeladen. Das heißt, Gott hat etwas getan. Er hat unser Problem genommen, unsere Schuld, unsere Unfähigkeit, auf Gott zu hören, weil wir so egozentrisch sind. Er hat unsere Schuld genommen und hat sie auf seinen Sohn, in der Blutübersetzung heißt, auf seinen Sohn geworfen. Und nun hat Jesus meine Schuld bezahlt. Alles. Angenommen, ich habe jetzt eine Million Schulden und ich werde dann kommen zum Kurs natürlich und dann werde ich noch gerichtlich verurteilt. Und jetzt kommt plötzlich jemand und sagt, du, komm, hier hast du die Million, kannst du das bezahlen. Das hat Gott gemacht. Und wie hat er das gemacht? Das geschah, indem er seinen einzigen Sohn für uns sterben ließ. Und das heißt, im selben Abschnitt im Alten Testament, wegen unserer Schuld, wurde er, Jesus, gequält, wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn, also Jesus, und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wissen Sie, manchmal kann ich gar nicht verstehen, wenn ich das lese und Gott uns das so deutlich sagt, warum wir Menschen uns so schwer tun, in eine Beziehung zu Gott zu kommen. Das ist wie wenn jemand würde sagen, du Jürgen, schenk dir ein Haus. Ich sage, nein, danke, brauche ich gar nicht. Ich bin da in einem Obdachlosenheim. So benehmen wir uns oft gegenüber dem, was Gott uns anzieht. Er möchte uns die Schätze des Lebens geben. Und wir sagen, nein, nein, unser Loch gefällt uns, da hat es Ratten und Dreck. Lass mich da drin sitzen. Nein, das will er nicht. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn. Und wir sind gerettet. Er wurde verwundet. Und wir sind heil geworden. Jesus hat das gemacht für uns, was wir selber eigentlich durchleiden mussten. Das tat Gott, damit er mit uns eine intime Beziehung pflegen kann. Er macht uns zutiefst glücklich, indem er uns alle Schuld vergibt, die auf uns lastet. Ein wichtiger Aspekt, habe ich ja gesagt, des dauerhaften Glücks, und das ist einer der wichtigsten Aspekte des dauerhaften Glücks, sind gute Beziehungen zu nahestehenden Menschen. Durch den Glauben stehen wir nicht nur Menschen nahe, sondern wir stehen in der Beziehung zu Gott, dem Schöpfer, der uns gemacht hat. Diese Beziehung hat Bestand. Und sie ist nicht so zerbrechlich wie unsere Beziehungen, die wir oft haben. Denn Gott ist durch und durch treu. Und wenn ich alle Menschen verlassen würde, Gott bleibt mir treu. Das ist die Wirklichkeit des Glaubens, die wird leider sehr, sehr oft übersehen. Man meint, Glaube habe vorliegend damit zu tun, dass man Regeln einhalten muss. Das stimmt eben nicht. Der Glaube hat nicht damit zu tun, dass wir Regeln einhalten müssen. Glaube hat vor allem und praktisch nur mit Beziehung zu tun. Und zwar mit der Beziehung zu Gott. Und Beziehung hat auch immer etwas mit Verhalten zu tun. Das heißt, wenn ich mit Beziehung zu jemandem lebe, dann respektiere ich diesen Menschen und diese Person und dann werde ich mich auch so verhalten, dass die Person merkt, dass ich diesen Respekt vor ihr habe. Genauso ist es mit Gott. Wenn ich mit Gott in Beziehung trete, dann habe ich einen Respekt vor ihm. Und dann habe ich nicht nur einfach Regeln, dann ist es mir einfach wichtig für die Beziehung, die ich mit ihm habe. Glaube heißt nicht, dass ich ein Reglement habe, das ich zu befolgen habe. Glaube, der christliche Glaube, hat vor allem mit Beziehung zu tun, mit der Beziehung zu Gott. Und das ist das, was Gott wollte, die Beziehung zu ihm wiederherstellen. Wir werden das auch, wer das noch genauer und ausführlicher hören möchte, werden wir das auch im Herbst, also diesen Monat, fängt dann schon so ein Aufatmenkurs an, das Leben neu beginnen, das Seminar für Leute, die es wissen wollen. Da bekommen Sie mal zuerst ein Nachtessen, da essen wir mal miteinander und wollen uns auch ein bisschen kennen. Und dann hören Sie einen Input zu verschiedenen Themen, wer ist Gott, wer ist Jesus Christus, was meint die Bibel mit dem Heiligen Geist, was meint die Bibel mit Sünde und so weiter. Es sind 8 Abende. Und dann gibt es einen Input und dann gibt es einen Gesprächskreis. Da möchte ich Sie wirklich einladen, dass Sie doch da teilnehmen und das einmal ansehen. Viele meinen bei uns in der Schweiz, weil wir uns als christliches Land schimpfen, wir würden das christliche Gedanken gut kennen, ihr weit gefehlt. Die meisten wissen noch weder, was am Osten, was an Osten passiert ist, noch was am Pfingsten passiert ist. Noch haben sie eine Ahnung vom Heiligen Geist, als dass sie vielleicht das Wort kennen. Diesen Kurs möchte Ihnen helfen, da Klarheit zu bekommen. Sie haben natürlich auch eine andere Möglichkeit. Auch eine gute Möglichkeit. Lesen Sie einfach mal in der Bibel. Vielleicht haben Sie eine zu Hause, aber dann bitte nicht eine von 1845 oder 1917. Dann nehmen Sie eine Bibel in einer modernen Übersetzung und sagen Sie, ja, das ist ein alter Sprung, das verstehe ich ja hinten und vorne nicht. Das würde ich auch hinten und vorne nicht verstehen. Müssen Sie halt eine Bibel nehmen, die eine moderne Sprache hat, die Sie verstehen, wo Worte drin sind, wo Sie etwas Korrektes auch assoziieren. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten auf dem Tisch, können Sie auch heute kaufen. Und dann, wenn Sie weiter am Ball bleiben wollen, dann sind Sie natürlich auch herzlich willkommen am nächsten Sunday-State. Dann werden wir uns mit der Frage der unsichtbaren Welt beschäftigen, Engelgeister und Dämonen, 10. November auch hier in diesem Saal. Diesen Mann im Sketch, er hatte da eine Tür gesehen, auf der Evangelium stand. Und er meinte, diese schon zu kennen. Er hatte es mit der Kirche schon probiert. Offenbar klappte das aber auch nicht so ganz richtig. Doch manchmal sind es eben diese unscheinbaren Türen und manchmal müssen wir auch begreifen, dass nicht die Kirche, ich spreche jetzt da nicht von, ich spreche auch von unserer Kirche, nicht die Kirche bringt ihre Rettung, nicht die Kirche bringt das Glück. Einzig und allein bringt Jesus das Glück. Und die Kirche, die kann uns das nie geben, die Kirche kann uns höchstens von diesem Glück erzählen, das wir durch Jesus bekommen. Und Jesus sagt, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Das heißt, durch diese Tür müssen wir eintreten. Jesus erwartet von uns, dass wir einen Schritt tun. Das ist etwas, was mich fasziniert am christlichen Glauben und etwas, was ich manchmal auch mühsam finde. Weil ich weiß, was hinter dieser Tür ist, möchte ich am liebsten die Leute an diese Tür schleppen und dann ihnen eins hinten reingeben, schwupps durch die Tür, tust. Dann sind sie drin und dann sehen sie es. Aber es geht einfach nicht. Durch diese Tür kommt man nur freiwillig. Nur wenn man will. Nur wenn man das wünscht. So ist eben Gott. Er vergewaltigt uns nicht. Er hat uns als sein Ebenbild geschaffen. Er hat uns gemacht als seine Geschöpfe, die selber entscheiden können. Er respektiert unsere Persönlichkeit. Und er offeriert uns, dass wir kommen können. Und er freut sich enorm, wenn wir kommen. Aber wir müssen diesen Schritt selber tun. Ewiges Glück und Erfüllung des Lebens finden wir schlussendlich, wenn wir durch diese Tür eingehen. Wenn wir zu Jesus kommen. Und das kann in einem ganz schlichten Gebet geschehen. Einfach, dass sie Jesus ihr Leben lang vertrauen. Einfach, dass sie sagen, Jesus, sei du jetzt doch mein Hirte. Führe du mich durch das Leben. Ich möchte mit dir leben und ich möchte etwas bekommen, etwas spüren von diesem Glück. Ich möchte eine Perspektive haben für mein Leben. Und die habe ich dann natürlich, weil ich eingeladen bin, eben an dieses Hochzeitsmahl, wenn ich an Jesus glaube. Jesus sagte einmal, kommt zu mir alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Stellen Sie sich das mal vor. Wenn Sie mit Gott in Beziehung kommen, dann kommen Sie zu einem Gott, der von sich sagt, und das stimmt auch, ich bin gütig und von Herzen demütig. Sie kommen nicht zu einem Gott, wo Sie kommen und dann schlägt es ihm zuerst durch. Sagt so, schön, dass ich dich jetzt habe, jetzt kann ich dir mal eine Lektion erteilen. Nein, sondern Sie kommen zu einem Gott, der gütig ist und von Herzen demütig. Ein Gott, der es mit Freuden empfängt. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Ihr werdet Glück finden. Ihr werdet die Erfüllung eures Lebens finden. Ihr werdet die Entlastung finden, die ihr intuitiv schon immer sucht. So ist Gott. Und ich wünsche Ihnen dieses Glück, dass Sie dieses Glück erfassen. Alles andere können Sie auch tun. Genießen Sie das punktuelle Glück. Arbeiten Sie daran, dass Sie dauerhaft Ihren Glückspegel erhöhen. Aber wenn Sie den Glückspegel massiv erhöhen wollen, dann brauchen Sie auf das ewige Glück. Und das bekommen Sie in der Beziehung zu Jesus Christus und in der Beziehung zum Schöpfer. Das können Sie tun, heute. Sie brauchen keine Anlaufstrecke. Sie müssen nicht 10 Kurse besuchen und ein Jahr Theologie studieren. Sie können heute zu mir kommen und sagen, ich möchte mit Jesus diese Beziehung leben. Was muss ich tun? Ich kann Ihnen sagen, was Sie tun müssen. Ich kann es Ihnen auch jetzt schon sagen. Beten Sie. Sagen Sie Jesus, dass Sie das möchten. Sagen Sie, dass Sie neues Leben möchten. Sagen Sie ihm, dass Sie froh sind, dass er für Sie am Kreuz gestorben ist. Dass Sie dankbar sind, dass er Ihnen die Last abnimmt. Sagen Sie, ja, ich möchte gerne mit dir unterwegs sein. Und dann sehen Sie mal, was passiert und Sie werden erstaunt sein. Sie werden erstaunt sein, weil dann die Wirklichkeit Gottes in Ihr Leben kommt. Das kann ich Ihnen nicht einfach erklären. Ich könnte einfach jetzt einige Leute hier nach vorne holen und könnten jetzt sagen, jawohl, mein Leben hat sich in wunderbarer Weise verändert. Meine Gesinnung hat sich verändert. Das habe nicht ich gemacht, das hat Gott an mir gemacht. Das können Sie heute erleben. Ich wünsche Ihnen rundum Glück. Vor allem ewiges Glück. Dann werden wir miteinander feiern. Der Hochzeit im Himmel. Und vielleicht sitzen wir nebeneinander und sagen sie, hey, weißt du, da am Sonntagsee, dass du vom Glück erzählt. Gott hat es geplant. Jetzt sind wir da. Wunderbar. Das wünsche ich mir. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken, dass du ein lebendiger Gott bist. Ich möchte dir danken, dass du ein Gott bist, der wünscht, dass wir glücklich sind. Du hast uns geschaffen. Du hast uns nicht geschaffen, dass wir irgendwo im Elend landen. Du hast uns geschaffen, damit wir glückliche Menschen sind, damit wir Freude am Leben haben können, dass wir das Ziel erreichen, dass wir in alle Ewigkeit von diesem Glück haben. Das ist dein Wunsch und dafür hast du wirklich alles gegeben, was du geben kannst. Dass deinen Sohn sterben lassen, damit unser Problem der Schuld und Sünde gelöst wird, möchte ich dir einfach danken dafür. Wenn Menschen da sind, die das möchten, die möchten mit einem guten, barmherzigen, gütigen Gott in Verbindung leben, so schenke das heute an diesem Tag neues Leben steht auf. Leben, das nur du schaffen kannst, das nur du machen kannst. Ich danke dir für diese wunderbare Möglichkeit. Amen.
Dieser Mann im Sketch, er hatte da eine Tür gesehen, auf der Evangelium stand, und er meinte, diese schon zu kennen. Er hatte es mit der Kirche schon probiert. Offenbar klappte das aber auch nicht so ganz richtig. Doch manchmal sind es eben diese unscheinbaren Türen und manchmal müssen wir auch begreifen, dass nicht die Kirche, und ich spreche jetzt da nicht von, ich spreche auch von unserer Kirche, nicht die Kirche bringt die Rettung, nicht die Kirche bringt das Glück. Einzig und allein bringt Jesus das Glück. Und die Kirche, die kann uns das nie geben. Die Kirche kann uns höchstens von diesem Glück erzählen, das wir durch Jesus bekommen. Und Jesus sagt, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Das heißt, durch diese Tür müssen wir eintreten. Jesus erwartet von uns, dass wir einen Schritt tun. Das ist etwas, was mich fasziniert am christlichen Glauben und etwas, was ich manchmal auch mühsam finde. Weil ich weiß, was hinter dieser Tür ist, möchte ich am liebsten die Leute an diese Tür schleppen und dann ihnen eins hinten reingeben, schwupps durch die Tür pusten. Dann sind sie drin und dann sehen sie es. Aber es geht einfach nicht. Durch diese Tür kommt man nur freiwillig. Nur wenn man will. Nur wenn man das wünscht. So ist eben Gott. Er vergewaltigt uns nicht. Er hat uns als sein Ebenbild geschaffen. Er hat uns gemacht als seine Geschöpfe, die selber entscheiden können. Er respektiert unsere Persönlichkeit. Und er offeriert uns, dass wir kommen können. Und er freut sich enorm, wenn wir kommen. Aber wir müssen diesen Schritt selber tun. Ewiges Glück und Erfüllung des Lebens finden wir schlussendlich, wenn wir durch diese Tür eingehen. Wenn wir zu Jesus kommen. Und das kann in einem ganz schlichten Gebet geschehen. Einfach, dass sie Jesus ihr Leben anvertrauen. Einfach, dass sie sagen, Jesus, sei du jetzt doch mein Hirte. Führe du mich durch das Leben. Ich möchte mit dir leben und ich möchte etwas bekommen, etwas spüren von diesem Glück. Ich möchte eine Perspektive haben für mein Leben. Und die habe ich dann natürlich, weil ich eingeladen bin, eben an dieses Hochzeitsmahl, wenn ich an Jesus glaube. Jesus sagte einmal, komm zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Stellen Sie sich das mal vor. Wenn Sie mit Gott in Beziehung kommen, dann kommen Sie zu einem Gott, der von sich sagt, und das stimmt auch, ich bin gütig und von Herzen demütig. Sie kommen nicht zu einem Gott, wo sie kommen und dann schlägt er sie mal zuerst durch. Sagt so, schön, dass ich dich jetzt habe, jetzt kann ich dir mal eine Lektion erteilen. Nein, sondern sie kommen zu einem Gott, der gütig ist und von Herzen demütig. Ein Gott, der sie mit Freuden empfängt. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Ihr werdet Glück finden. Ihr werdet die Erfüllung eures Lebens finden. Ihr werdet die Entlastung finden, die ihr intuitiv schon immer sucht. So ist Gott. Und ich wünsche Ihnen dieses Glück und dass Sie dieses Glück erfassen. Alles andere können Sie auch tun. Genießen Sie das punktuelle Glück. Arbeiten Sie daran, dass Sie dauerhaft Ihren Glückspegel erhöhen. Aber wenn Sie den Glückspegel massiv erhöhen wollen, dann brauchen Sie auch das ewige Glück. Und das bekommen Sie in der Beziehung zu Jesus Christus und der Beziehung zum Schöpfer. Das können Sie tun heute. Sie brauchen keine Anlaufstrecke. Sie müssen nicht 10 Kurse besuchen und ein Jahr Theologie studieren. Sie können heute zu mir kommen und sagen, ich möchte mit Jesus in diese Beziehung treten. Was muss ich tun? Ich kann Ihnen sagen, was Sie tun müssen. Ich kann es Ihnen auch jetzt schon sagen. Beten Sie. Sagen Sie Jesus, dass Sie das möchten. Sagen Sie, dass Sie neues Leben möchten. Sagen Sie ihm, dass Sie froh sind, dass er für Sie am Kreuz gestorben ist. Dass Sie dankbar sind, dass er Ihnen die Last abnimmt. Sagen Sie ihm, ja, ich möchte gern mit dir unterwegs sein. Und dann sehen Sie mal, was passiert und Sie werden erstaunt sein. Sie werden erstaunt sein, weil dann die Wirklichkeit Gottes in Ihr Leben kommt. Und das kann ich Ihnen nicht einfach erklären. Ich könnte einfach jetzt einige Leute hier nach vorne holen, die könnten Ihnen sagen, jawohl, mein Leben hat sich in wunderbarer Weise verändert. Meine Gesinnung hat sich verändert. Das habe nicht ich gemacht, das hat Gott an mir gemacht. Das können Sie heute erleben. Ich wünsche Ihnen rundum Glück und vor allem ewiges Glück. Und dann werden wir miteinander feiern an der Hochzeit im Himmel. Und vielleicht sitzen wir nebeneinander. Sagen Sie, hey, weißt du, da am Sonntagstag hast du vom Glück erzählt. Dort habe ich es gepackt. Jetzt sind wir da. Wunderbar. Das wünsche ich Ihnen. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken, dass du ein lebendiger Gott bist. Und ich möchte dir danken, dass du ein Gott bist, der wünscht, dass wir glücklich sind. Du hast uns geschaffen und du hast uns nicht geschaffen, dass wir irgendwo im Elend landen. Du hast uns geschaffen, damit wir glückliche Menschen sind, damit wir Freude am Leben haben können, dass wir das Ziel erreichen, dass wir in alle Ewigkeit von diesem Glück haben. Das ist dein Wunsch und dafür hast du wirklich alles gegeben, was du geben kannst. Du hast deinen Sohn sterben lassen, damit unser Problem der Schuld und Sünde gelöst wird. Ich möchte dir einfach danken dafür. Wenn Menschen da sind, die das möchten, die möchten mit einem guten, barmherzigen und gütigen Gott in Verbindung leben, so schenke das heute an diesem Tag neues Leben stehen darf. Leben, das nur du schaffen kannst, das nur du machen kannst. Ich danke dir für diese wunderbare Möglichkeit. Amen.